Und was war das jetzt?
Das war X-Men, das ist die Zeichentrickserie. Dramatisch!
Ah, die aus den 90ern?
Genau die, ja.
Ja.
Ich habe sie zwar nie wirklich gesehen, aber ich mag das Intro, das ist unglaublich dramatisch. Und es passt irgendwie auch heute ganz gut. Herzlich willkommen zu Data sein Hals.
Sie ist unglaublich schön animiert und furchtbar. Ja. Dumm.
Okay, das ist jetzt so etwas, was die X-Men Comics ja streckenweise auch gerne mal ausgezeichnet hat. Zumindest war das so meine Wahrnehmung in den 90ern.
Also vor allem die großen Reihen, also auch die großen Reihen zeichnen sich alle durch sehr dumme Phasen aus.
Ja.
Ich habe auch sehr dumme Batman Comics hier noch
rumfliegen. Ja, da nehmen sich die Marvel und DC Comics streckenweise echt nicht mehr sehr viel. Ich bin dabei auch echt sehr raus aus den Comics, aus den Superhelden-Comics. Das war in den 90ern und Anfang der 2000er war so meine starke Superhelden-Comic-Phase. Ich bin, was das Aktuelles angeht, echt nicht mehr auf dem Laufenden. Aber, also erstmal hallo Ture, ich bin Felo, weil wir sollen ja unsere Namen nennen. Wurde uns mal gesagt.
Hallo Felo. Vielleicht sollten wir auch jedes Mal, wenn wir uns gegenseitig ansprechen, noch unsere Namen nennen, damit die Leute auch ganz schnell uns unterscheiden lernen, Felo.
Das ist eine hervorragende Idee, Ture.
Ja, finde ich auch, Felo.
Das will ich nicht machen, Ture.
Okay, Felo.
Danke, Ture, dass du mir das erlaubst, Ture.
Da werde ich jetzt jedes Mal, wenn ich was sage, davor noch Ture-Doppelpunkt setzen.
Oh Gott. Scheiße. Ich habe mich verschluckt. Jetzt mache ich mal ein Getränk auf, weil irgendwo ist immer schon Abend, zum Wohl.
Ja, ich bediene mich einer anderen Droge.
Ich verrate auch nicht, welche Uhrzeit gerade während der Aufnahme ist, weil es könnte meine Reputation zerstören, wenn ich morgens um 9:30 schon Bier trinke.
Aber es ist ja gar nicht morgens um 9:30, sonst würde ich ja jetzt ein Knoppers essen.
Aber morgen ist es morgens um 9:30. Morgen nehmen wir nämlich für den Sumpf, also ich und Lars, um 9:30 tatsächlich einen Podcast auf.
Welches 9:30?
Das morgen, das böse 9:30. Das 9:30.
Du hast Urlaub.
Ja, aber ich bin zum einen kein Langschläfer und zum anderen um die Uhrzeit muss ich ja normalerweise in der Lage sein, arbeiten zu können. Also sollte ich auch in der Lage sein, podcasten zu können. Und der Lars hat halt Kinder, die er vormittags kurzfristig entsorgen kann in bestimmte Einrichtungen. Und dann hat er Zeit. Und dann werden wir uns Galaxina anschauen. Trash as Trash Can. Und weil wir ja, das können wir an der Stelle vielleicht gerade mal ein bisschen erklären. Wir sind gerade am Umstrukturieren. Wir machen ja jetzt hier bei Data sein Hals, haben wir jetzt hier den Plan, wieder zur alten Star Trek, Nicht-Star Trek-Reihenfolge der Themen zurückzukommen. Aber weil wir haben auch etwas, wie soll man das sagen, höflich die Gastcaster ausgeladen. Das klingt sogar, das klingt noch beschissener, als wenn ich es einfach nur so gesagt hätte. Nein, wir werden bestimmte Dinge wie Filmreihen, Themenreihen und Gastcaster-Auftritte, die...
Wir konzentrieren auf uns, auf unsere Kernthemen und Kerncaster.
Kerncaster. Siehst du, das ist
wir,
gut.
Ja,
wir haben auch schon mal gehört, dadurch, dass wir so viele unterschiedliche Stimmen im letzten Jahr hatten, würde so ein bisschen Identität verloren gehen. Was tatsächlich stimmt, was mir ja bei Podcasts, die ich höre, auch immer wieder so geht, wenn ich merke, das sind immer abwechselnde Sprecher, irritiert mich das. Aber andererseits hat es uns halt auch sehr viel Spaß gemacht, mit den Gastcastern aufzunehmen. Das sind jetzt eben Leute wie der Lars dabei, der mir sonst einfach dadurch, dass er aus Köln weggezogen ist, etwas abhanden gekommen wäre. Und das hat mich sehr gefreut. Oder Tanja, die mit uns Picard besprochen hat und ohne die der Podcast, muss man einfach mal ehrlich sagen, nicht in die Online-Aufnahme reingefunden hätte, weil die sich da sehr Mühe gegeben hat, die Online-Aufnahme mit einzurichten.
Ohne sie wahrscheinlich die Picard-Aufnahmen tatsächlich einfach nur hohle Risse geworden wären.
Das auch, ja.
Sie hat zumindest für den Teil das Niveau gerettet.
Ja, muss man wirklich mal ganz ehrlich sagen. Wir hätten das wäre sonst anders ausgegangen. Das stimmt, aber weil wir uns halt auch nicht einfach von den Gastcastern trennen wollen und die einfach rauskegeln, das ist nicht fein, haben wir uns gedacht, der Sumpf ist gerade auch so ein bisschen in einer Umstrukturierung. Wir verabschieden uns da gerade immer mehr von den reinen Mesh-Themen, einfach weil wir so das Gefühl haben, wir haben jetzt schon so viel zum Mesh gesagt, wenn wir reine Mesh-Folgen besprechen, da ist ja eigentlich ein Mesh-Podcast, dann wiederholt sich das alles. Das ist so, der Murmeltiertag-Effekt tritt langsam ein. Und wir haben aber schon immer ein großes Faible für die Nebensümpflichkeiten, also die Themen, die auf den ersten Blick rein gar nichts mit Mesh zu tun haben, die wir dann kunstvoll und gekonnt in eine Verbindung mit Mesh setzen. Wie zum Beispiel jetzt gerade den Monaco-Franze, den Tobi und ich mit Hawkeye, der Hauptfigur aus Mesh, in eine Parallele gezwängt haben. War eine sehr schöne Aufnahme am Rhein, ist jetzt gerade online gegangen. Heute werden wir das aufnehmen. Und dann dachten wir uns, ja, dann werden Themenreihen wie wir sie zum Beispiel mit den Godzilla-Besprechungen gemacht haben oder mit Blade Runner und so, die wären dann unter Umständen eben beim Sumpf auch ganz gut aufgehoben. Das heißt also, hört da einfach mal rein, schaut öfter mal in den Sumpf rein, da werden dann Folgen kommen, die tatsächlich eigentlich mehr zu Data sein Hals passen könnten, aber weil sich das bei uns ja eh alles ein bisschen vermischt, sind die im Sumpf auch gut aufgehoben und da werde ich dann eben morgen, um jetzt die Kurve zu kriegen, mit Lars zusammen einen wunderbar schönen, trashigen Science-Fiction-Film mit Dorothy Stratton, Playmate des Jahres, ich weiß nicht, 1980? Nee, 1980 ist sie von ihrem Ehemann leider umgebracht worden, aber in ihrer letzten Rolle als Galaxina.
Warum habe ich das Gefühl, nichts zu verpassen? Ich meine nicht euer Gespräch, ich meine den Film.
Ja. Ich habe mir den Film heute zum Frühstück angeschaut und ich kann ganz ehrlich sagen, der Film hat was. Der Film hat wirklich Momente, die sehr schade gewesen wären, wenn ich sie verpasst hätte. Das ist ein Film, der trashig ohne Ende ist, aber das sind Sachen dabei, die ich sehr, sehr geil fand und wirklich, wirklich besprechenswert. Ich bin sehr gespannt, was da morgen bei rauskommt.
Wenn ich eins in den letzten Monaten gelernt habe, ist das, was Trash-Filme angeht, wir tatsächlich sehr unterschiedliches Beuteschema haben.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das habe ich auch begriffen.
Ja, ich glaube, da gab es, was war das, was ich gerne besprechen wollte an Trash-Filmen hier? Das mit dem Mad Max auf Fahrrädern.
Oh ja. BMX Warrior oder irgendwas?
Nee, irgendwie sowas.
Ich weiß nicht, wie der Film. Ja, der war nicht so, der war wiederum nicht so meins. Und,
ja,
ich weiß. Aber deswegen bespreche ich den Film dann auch mit Lars. Der ist, ich glaube, den kann man auf jede Art von Trash-Film ansetzen. Das war auch seine Idee, muss man dann ganz ehrlich sagen. Stammte nicht von mir. Und die Verbindung, warum wir das überhaupt machen, die erfahrt ihr, wenn ihr dann im Sumpf reinhört, denn es gibt da tatsächlich eine intersümpfige Verbindung zu einer früheren Folge. So, jetzt ist aber gut. Jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Mit den X-Men und den Superhelden waren wir nämlich schon ganz nah dran. Die sind aber heute nicht unbedingt das Thema. Könnten sein, müssen aber nicht. Wir reden heute über die Umbrella Academy, über die dysfunktionale Superheldenfamilie schlechthin, schon einfach, weil sie tatsächlich eine Familie ist, anders als die X-Men oder Avengers oder jede andere Superheldentruppe, sind sie aus familiärem Grund dysfunktional und nicht einfach nur, weil sie, was weiß ich, Scheiße.
Wir haben es ausnahmsweise, weil ich mit einer übertragenen Familie zu tun. Einer übertragenen Familie.
Eine Familie im übertragenen Sinne, ein übertragenen. Ja,
sondern mit einer tatsächlichen Familie. Das heißt, was sonst Metapher ist, ist hier direkt Holzhammer drauf.
Ja.
Ja, aber warum nicht? Aber dann auch nicht so wirklich, ne?
Ja, genau, also die Umbrella Academy, das ist zum einen die Netflix-Serie, die letztes Jahr rauskam, 2019, mittlerweile 2 Staffeln hat. Created by, also von die Serie von Steve Blackman. Zum anderen der Comic von Gerard Way und Gabriel Barr. Gerard Way ist der Autor, Gabriel Barr der Zeichner, den es seit 2008 gibt, in mittlerweile 3 Storylines, die in gesammelten Ausgaben rausgekommen sind. Apocalypse Suite, Dallas und Hotel Oblivion,
Blub.
Blob. Und ein vierter Band, Sparrow Academy, ist in Planung. Wir wollen
Jack
heute so ein
Sparrow
bisschen
Akademie.
die Sparrow Academy, ja.
Jack Sparrow
Ach so,
Akademie.
Jack Sparrow. Ja, wer weiß, vielleicht ist das ja eine Andeutung gewesen, wo der Name herkommt, lässt sich momentan noch nicht wirklich sagen. Wir wollen heute über beides ein bisschen reden, wahrscheinlich mehr über die Serie als über den Comic, aber schauen wir mal, wo uns so das hinführt, das Gespräch heute. Sollen wir machen? Erstmal so eine kurze Inhaltsangabe versuchen?
Ja.
Oder sagen wir mal die Grundprämisse. Wir machen mal die
Das finde
Grundprämisse
ich gut, ja.
also die Grundprämisse ist, dass, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben, im Jahr, dass am 1. Oktober 1989 unter mysteriösen Umständen 43 Kinder geboren wurden. Und zwar von Müttern, die wenige Minuten vorher noch nicht schwanger waren. Der Milliardär und Monokelträger Sir Reginald Hargreaves,
Comics tatsächlich auch genannt Monokel.
The Monocle, ja.
Ja,
Da,
dat
dazu komme
dat
ich,
Monokel.
dazu komm ich auch
Ja.
gleich noch zu diesem Namen. Der sucht nach den Kindern, findet und adoptiert 7 davon. Also man kann zu dem Zeitpunkt muss man davon ausgehen, dass die restlichen vielleicht einfach nicht überlebt haben oder von den geschockten Müttern verstoßen wurden oder ja, wie sich jetzt in der. Also wir spoilern übrigens an dieser Stelle. Wir spoilern sowohl die Serie als auch die Comics. Bei den Comics ist das vielleicht ärgerlich, weil man die jetzt nicht so schnell nachholen und nachlesen kann. Die Serie kann man durchbingen. Aber ist bei den Comics, finde ich, ist das mit Plot-Twists und so, ist es nicht so schlimm, wenn man spoilert, weil die inhaltlich im Vergleich zur Serie etwas, das ist nicht ganz so, ganz so komplex geschrieben, muss man sagen. Ja, und wie man jetzt in der zweiten Staffel der Serie erkennen durfte, haben scheinbar noch mehrere von den Kindern überlebt und waren zum Teil einfach von den leiblichen Eltern aufgezogen worden. Die Serie spielt dann, also im Comic ist es nicht 1989, sondern in den 60ern. Also das Ganze spielt ja ein paar Jahrzehnte früher. Es ist ein paar Jahrzehnte versetzt. Die Jetztzeit ist in den Comics auch eher die 80er oder 90er und die Jetztzeit ist in der Serie unsere Jetztzeit, also 2019 oder 2018. Ich bin mir gerade nicht sicher, was in der Serie gesagt wurde. Und im Comic fängt das Ganze auch sehr viel schöner. Also ein großer Unterschied zum Comic ist, der Comic ist krasser, optisch viel krasser, viel kreativer. Viel mehr schräge Ideen, die allerdings mit weniger inhaltlichem Tiefgang rausgehauen werden. Also du hast das Gefühl, Gerard Way und Gabriel Barr hatten einfach den Kopf voller Ideen und haben rausgehauen, was ging. ohne sich wirklich allzu sehr um eine plausible Story oder um Charakterentwicklung zu kümmern. Das fängt wirklich...
Eine Ansammlung krasser Ideen, ohne dass man sich da groß...
Ja, es sind zum Beispiel...
Eine Alibi-Rahmenhandlung.
Ja, es sind zum Beispiel so Sachen, die, die wirken für sich genommen clever, aber dann später fragt man, das passt irgendwie nicht rein. Also man sieht im Comic die erste Seite, sieht man einen Ringkampf zwischen einem riesigen, muskelbepackten Ringer und einem außerirdischen Tentakelwesen. Und das ist aber auch wirklich ein Ringkampf, eine Sportveranstaltung. It was the same year Tuslin Tom Gurney knocked out a space squid from Regal X9. It happened at 9:38 p.m. It came from an atomic flying elbow. Und du siehst einfach nur diese Szene, dieses Bild dargestellt, wie dieser Riesen-Wrestler sich auf den Alien stürzt, der so ein bisschen aussieht wie ja, eine Mischung aus einem Riesen-Kraken und den Aliens aus den Simpsons.
Ich finde das aber gar nicht so unclever, damit einzusteigen, auch wenn das nicht nochmal auftaucht und so. Mhm. Weil du direkt damit klar machst, das ist eine ganz andere Welt,
ja,
in der er spielt.
Ganz genau.
Da wirst du direkt auf das vorbereitet, was danach kommt und musst dazu auch nicht mehr viel sagen.
Du weißt jetzt, also schon, wir sind in einer absoluten Science-Fiction.
Genau.
In einem Science-Fiction-Setting, ja. Ja, ja, also der Comic ist überhaupt, der ist zwar Jahrzehnte unserer Zeit zurück, ist aber in der Entwicklung, in der technologischen Entwicklung unserer Zeit auf eine wirklich Science-Fiction-artige Weise Jahrzehnte voraus. In der Serie sieht man einen sprechenden, intelligenten Schimpansen. In einem Comic gehören die ganz normal zum Gesellschaftsbild.
Zu dem Thema habe ich noch eine Vermutung, das kommt später.
Oder die Umbrella Academy hat technische Möglichkeiten, also dieses Superhelden-Team, das ist der Name, falls wir das nicht gesagt haben, der Name dieses Superhelden-Teams, bestehend eben aus den Geschwistern, ist die Umbrella Academy. Und die haben technische Möglichkeiten, die ihnen in der Serie fehlen. Die haben Teleporter-Maschinen, die haben Antigravitationsgürtel und so weiter. Also Hargreaves wird am Anfang direkt mit seinem fliegenden Raumschiff gezeigt, wie er aufbricht, um die Kinder einzusammeln und lauter solche Sachen. Hargreaves wird auch schon direkt auf der ersten Seite, in der er aufgeführt wird, als Alien enttarnt, was in der Serie irgendwann gegen Ende der zweiten Staffel passiert.
Das ist, was ich krass daran finde, ist, dass in der Serie fast genau umgekehrt ist.
Mhm.
Das heißt, dass die Serie spielt ja mehr oder weniger in der Jetztzeit, aber die Alltagstechnologie ist hinter uns her. Die haben alle noch Röhrenfernseher, die haben keine Smartphones, die Computer sehen eher alt aus. Andererseits gibt es uns weitaus überlegene Technologie, ich nenne das im Geheim. Das heißt, diese komische Zeitorganisation hat weitaus überlegene Technologie. Sie haben einen fast menschlichen, androidischen Roboter dort rumlaufen in der Akademie. Also es ist so eine ganz merkwürdige Verschiebung von technologischer Entwicklung in der Serie.
Mhm. Ja, ja, das stimmt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich sollte nicht auf den Ausschlag der Aufnahme schauen.
Du hast gerade darauf hingewiesen, dass das eigentlich in einer Parallelwelt spielt, also gar nicht so ein richtig Science-Fiction-Setting, sondern einfach in einer anderen Welt als unserer, die zufällig auch von Menschen bevölkert ist.
Genau.
Und Diners kennt.
Ja, es ist schon das Amerika, Amerika der Jetztzeit vielleicht eben in der Entwicklung 10 Jahre, 10, 20 Jahre zurück. Trotzdem unsere Zeit, auch in den Comics ist das so, man erkennt alles wieder. Die Comics sind vom Stil her aber einfach so viel grafischer und expressiver. Das lässt sich, die sind ja nicht realistisch in dem Sinne gezeichnet. Die Figuren sehen alle aus wie eine Mischung aus, ich weiß nicht, so Tim Burton-Figuren und, ich weiß nicht, was vielleicht Blade Runner oder das hat alles schon was sehr, sehr Düsteres und auch so von, wie die Figuren charakterisiert werden, ist der Comic sehr viel düsterer und härter. Die Serie wirkt alles wirkt ein bisschen normaler und menschlicher.
Ich finde eine andere Art von Düsternis. Also das Comic ist mehr so eine Art Splatter-Ding, ja, wo es halt schnell blutig wird und schnell halt hart drauf, so klassisches Action-Ding. Mhm. Während die Serie wird das eher psychologisch. Also dann geht es mehr um abgründige Charaktere und so. Also sind unterschiedliche Arten von Düsternis. Ich würde sagen, das Comic ist eher nach außen gekehrt mit seiner Negativität, während das die Serie nach innen geht.
Ja, und das hätte wahrscheinlich dann auch eher gestört. Also es ist nicht so, dass die Serie von der Bildsprache her langweilig oder uninteressant ist.
Nee, die ist auch gerne mal ober.
Die ist sehr ausdrucksstark und sehr künstlerisch, aber eben Welten von dem entfernt, was der Comic macht. Aber das hätte in der Serie meiner Meinung nach tatsächlich eher gestört, wenn man diese drübere Gestaltung gemacht hätte. Man kann sich so, dass alles etwas normaler wirkt, einfach mehr auf die Charaktere konzentrieren und mehr die Härte aus der Geschichte, aus den Charakteren, aus der Psychologie herausziehen, als man es hier im Comic aus den Bildern
braucht. Ich glaube, man kann sagen, dass die Serie die Krassheit so ein bisschen entschlackt hat und noch das übrig gelassen hat, was sie braucht fürs Erzählen.
Mhm.
Aber es halt so ein bisschen, wie soll ich es, vorsortiert hat, vorgekaut hat, so ein bisschen, ich weiß auch nicht.
Ja.
Geerdet ist die Serie ja auch nur im Verhältnis zum Comic, ne? Nicht im Verhältnis zu anderen Serien.
Ja, natürlich. Ja. Also im Verhältnis zu anderen Serien ist die auch ziemlich krass. Also das sind auch tatsächlich so Gewalt und Splatter, so inszenierte, choreografierte Szenen drin, die schon wieder an Tarantino erinnern. Weil auch gerne dann mal mit Musik untermalt wird, was ich einfach immer wieder schön finde. Das ist ja nicht mehr neu, wenn so ein großer Splatter-Shootout-Gemetzel mit irgendeiner mit Musikuntermalung so ein Kontrast hergestellt wird. Aber ich sehe es einfach immer wieder gern, vor allem wenn es gut inszeniert ist, wenn es gut gemacht ist.
Und vor allem ist es kaum, man sieht es oft, aber selten halt wirklich gut inszeniert.
Ja.
Ich schaue momentan eine Serie, die zumindest in den ersten 3-4 Staffeln durchgehend gut inszeniert hat. Also das ist, ich nehme jetzt so einen Begriff raus, das trifft auf Umbrella Academy auch ein bisschen zu, ist aber ein bisschen abgelatschter Begriff, Musikvideo-Ästhetik.
Mhm.
Im positiven Sinne, dass sie das Timing, den Rhythmus und so hinbekommen. Also dass das alles tatsächlich aufeinander passt, dass das Musik nicht nur Untermalung der Bilder ist, sondern du es tatsächlich so einen Clip am Ende hast.
Ja, stimmt.
Der aber gleichzeitig auch gut in ihre restliche Handlung eingebettet ist, also auch gar nicht was Fremdkörperartiges an sich hat.
Ja, bestimmt, aber das, viele solche Szenen stechen raus, die haben dann so eine Clip-Ästhetik. In der zweiten Staffel ist das noch stärker durch die Titel. Du hast immer vor jedem Titel so eine Vortitelsequenz, die immer eine kleine Geschichte erzählt und da auch gerne mit Musik macht. Meine Lieblingsgeschichte ist die von Klaus, der in den 60ern zum Guru wird und eine Sekte aufbaut von klein auf bis zu einer Riesensekte, die ihn dann erdrückt und er am Schluss fliehen muss und das alles zu den Klängen von Sunny, yes, Sunny. Das ist so toll, das macht einfach nur Spaß. Und da ist jetzt zum Beispiel kein Splatter dabei, da ist keine Brutalität und nichts. Und das ist einfach nur toll inszeniert. Das ist ein toll inszeniertes Musikvideo, das aber eine Geschichte erzählt und zur Geschichte auch passt.
Am stärksten aufgefallen ist mir das, aber ich glaube auch tatsächlich, weil sie es auch sehr, sehr forciert haben, bei der zweiten Folge der ersten Staffel. One Boy One klingt besser. One Boy One,
ich hoffe mal, dass es stimmt.
Ja.
sicher welches.
Also damit beziehen sie sich nicht nur mit dem Titel direkt auf den Song, den sie einsetzen in dem Film, halt One by One von Woodkind, sondern sie zitieren auch das Video selbst, was dazu gedreht wurde.
Ja, ich habe es mir also angeschaut.
Ja, genau. Stimmt. Also zumindest in den ersten Szenen sind sehr starke Ähnlichkeiten zu erkennen. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt zufällig ist. Also es ist schon sehr stark, dass man sich halt auch damit beschäftigt hat, was man da benutzt hat.
Ja.
Teilweise.
Ich glaube, ich stelle jetzt doch mal die Hauptcharaktere vor, dass wir wissen, von wem wir sprechen und versuche dann auch mal für jede Staffel eine kurze Inhaltsangabe zu machen.
Das ist eine gute Idee, ja.
Also Sir Reginald Hargreaves, den hatten wir schon, gespielt von Colm Feore. Ja, Codename The Monocle, das Monokel. Dann die 7 adoptierten Kinder. Tom Hopper, den kennen viele aus Game of Thrones. Wir kennen den eher aus Doctor Who. Also ich zumindest, da habe ich ihn sofort wiedererkannt. Das ist in der ersten Folge mit Matt Smith. Leiht sich Matt Smith von dem Charakter, den Tom Hopper spielt, den Laptop, um die Welt zu retten. Und der hat sich da gerade Pornos drauf angeschaut. Also auch da ein einsamer junger Mann. Der spielt Loser, Number One und Codename Spaceboy. Und das ist auch ein Unterschied, den die Comics zur Serie haben. In den Comics haben die alle Superhelden-Codenamen. Und in der Serie ist Spaceboy der einzige, der mit diesem Namen irgendwann mal angeredet wird. Sonst aber auch nicht. Und sonst hat niemand von denen Codenamen. Und ich finde das ein bisschen schade, weil das hätte für mich diese Superhelden, die ja eigentlich im Ruhestand sind, die so, wenn man diese Codenamen wenigstens noch irgendwo erfahren hätte, die müssen sich ja nicht damit anreden, aber dass es die einfach nicht gibt, finde ich sehr schade. Das ist ja so, Superhelden-Teams reden sich ja dann, mein Gott, Superman hat ja auch einen normalen Namen, Batman und alle anderen, aber die reden sich dann in der Justice League eben nicht mit Clark, Bruce und doch, ich glaube, die reden sich sogar Clark.
Doch, du machen sich,
machen
ja.
Sie sogar, das, ja. Schlechtes Beispiel.
Das ist immer, es ist auch, kommt auch drauf an, welcher Serie du gerade bist, ja. Welches Auto du hast, das ist. Aber die reden sich, wenn sie sich allein fühlen und in ihrem Kostüm da sitzen. Was ganz witzig ist, weil wenn die sich als Superhelden privat treffen, zum Teil zum Beispiel in der Festung der Einsamkeit, voll kostümiert mit Masken und so, sprechen sie auch mit Formen, aber vollen Namen, mit normalen Namen an.
Stimmt.
Ein bisschen ja.
Ja. Also hier in der Serie erfährt man von denen nur die Vornamen. Hargreaves heißen sie alle mit Nachnamen, weil sie ja adoptiert sind. Das ist auch so ein bisschen ein Unterschied zwischen Serie und Comic, wie die damit umgehen mit der Adoption. Da kommen wir später vielleicht noch drauf. Aber kommen wir nochmal zu den weiteren. Number 2, Diego Hargreaves im Comic The Kraken, der Krake, gespielt von David Castañeda. Also Number 1, Loser, ist seine Kraft, sollte man auch dazu sagen, ist einfach enorme Stärke. Der ist.
Seine Kraft ist Kraft.
Ist Kraft.
Ja.
Und in der Serie sieht man ihn allerdings mit einem Art mutierten Gorilla-Körper. Im Comic auch nur etwas anders. Vielleicht, also in der Serie wird das so erzählt, er hatte einen Unfall, weil ihn Sir Reginald alleine losgeschickt hat. Die anderen Geschwister waren alle schon ausgezogen. Er war zu dem Zeitpunkt auch schon erwachsen. Hatte einen Unfall und Sir Reginald kann ihn nur retten, indem er ihm ein Gorilla-Serum spritzt, was seinen Körper zu Gorilla-Ausmaßen mutieren lässt. Im Comic ist das anders. Da wird er als Junge auf eine Mondexpedition geschickt ins All, hat einen Unfall und bekommt dann diesen riesigen, monströsen Gorilla-Körper dran operiert. Du siehst das in ein paar kleinen Bildern irgendwo, wo man so einen Rückblick auf einen Zeitungsartikel sieht, wo der kleine jungen Kopf noch mit Maske sogar und Bandage auf diesen riesen Gorilla-Körper drauf operiert ist. Also der ist tatsächlich im Comic von Kind auf an gewohnt, mit diesem Gorilla-Körper rumzulaufen, der auch viele Apparaturen direkt dran gehabt, die Loser in der Serie ja nicht hat. Der hat Ein Comic hat der so eine Weltraumhelmmanschette drauf operiert, Schläuche, der hat eine Windel, in der Schläuche abgehen, das heißt die Abfallentsorgung. Der hat hinten drauf ein Raketenantrieb. Also der ist wirklich ein Freak und das kann der auch nicht verstecken in
ja, der Serie. Das wollte ich. Ja. Es ist auch spannend, wie er da unterschiedlich damit umgeht. Also während er da halt quasi nackt als Gorilla durch die Gegend läuft im Comic, versucht er es im Film zu verstecken, also ganz aktiv zu verstecken.
Also man sieht es im zweiten Comic, da landen sie ja in Vietnam, mitten im Vietnamkrieg. Und da zieht sich Number One in den Dschungel zurück. Weil er zu dem Zeitpunkt aber auch bedingt durch Depressionen unglaublich fett geworden ist und sich einfach für sein Äußeres schämt und nicht gesehen werden will. Da scheint er dann schon Probleme zu haben, aber in allen anderen Comics hat er sich damit abgefunden, dass er halt so aussieht, weil er das wohl von klein auf kennt. Er weiß, dass er ein Freak ist, aber er hat sich dran gewöhnt. Und in der Serie ist das gerade mal ein paar Jahre her. Das ist das 7 Jahre oder 4 oder 7 oder so um den Dreh rum ist das her. Die Geschwister wissen das auch nicht von ihm. Die erfahren das erst. Die anders als in der Serie ist das neu für alle anderen. Und er versteckt das auch eher, weil er versteckt sich erst nach dem Unfall, hat ihn Sir Reginald auf den Mond geschickt. Weil er allein auf den Mond, um da Wache zu halten. Und da hat er sich dann auf dem Mond versteckt oder ist versteckt worden. Das ist auch nicht so ganz klar, was da so der Fall ist. Ja, und Number Two, Diego, The Kraken. Im Comic sieht er ein bisschen anders aus. Er hat zum einen eine Augenklappe, irgendwann mal ein Auge verloren. Diego hat in der Serie nur eine fette Narbe im Gesicht. Und in der Serie ist er von David Castagneda, also auch von einem, ich weiß gar nicht, wo der ursprünglich herkommt, also aus einem hispanischstämmigen, wie sagt man das?
Hispanolisten.
Also von jemandem gespielt, der zum Namen Diego passt, während er im Comic definitiv nicht hispanisch oder Latino ausschaut. Er ist blond. Das hat mich immer etwas gewundert. Aber ich dachte mir immer, gut, man muss ja nicht nach der Nationalität benannt sein. Die ganzen Marios, die ich kenne, sind auch alle nicht Italiener. Also. Und im Comic ist eigentlich nicht ganz klar, was seine Superkraft ist. Außer, dass er ein guter Einzelkämpfer und Messerkämpfer und Verbrechensbekämpfer aller Batman ist, wirkt es eigentlich fast so, als ob er überhaupt keine Superkräfte hätte. Das ist irgendwie schwer zu sagen. Und in der Serie kann er alles, was er wirft, hauptsächlich Messer aus Metall, aber auch alle anderen Projektile, Wurfgeschosse, eben aber auch Kugeln im Flug die Flugbahn bestimmen. Das heißt, er wirft ein Messer und kann das um mehrere Ecken ins Ziel steuern. Und kann aber auch Kugeln, die auf ihn zukommen, in der Luft anhalten. Also der hat schon fast Magnetokräfte.
Das ist etwas, was in der Serie auch wesentlich, finde ich, wesentlich schneller wesentlich schneller klar wird, wer welche Kräfte hat. Das ist im Comic so ein bisschen wabernd manchmal.
Ja, der Comic erzählt anders. Also da werden Dinge einfach mal angedeutet und erst sehr viel später aufgeklärt. Es ist zum Beispiel so, dass Number 3, Nummer 3, Allison in der Serie gespielt von Emmy Raver Lachman, The Rumor, das Gerücht. Also hier ist auch einer der größten Unterschiede. Emmy Raver Lachman ist Afroamerikanerin und Allison ist im Comic weiß. Das hat mich, wie ich es zuerst gesehen habe, erstmal gewundert und dachte ich mir, ja gut, es zerstört ein bisschen einen Plot-Twist aus dem Comic, weil der dann nicht mehr so ganz so einfach möglich wäre. Also es zerstört ihn nicht, aber stört eine falsche Fährte. Aber dachte, ja gut, dann ist das so. Hat mich nicht weiter gestört. Und in der zweiten
Staffel... Weil die Serie da ja auch durchaus eigene Wege geht, was die Erzählung angeht.
Das auch. Die Serie greift die Themen auf, aber erzählt die Geschichten dann sehr anders. Und sie machen aus Allison in der zweiten Staffel dann eine politische Aktivistin, die afroamerikanische Bevölkerung, also für die afroamerikanische Bevölkerung kämpft. Und das macht dann wiederum Sinn. Da haben sie die Figur gut eingesetzt und das wäre natürlich mit einer weißen Schauspielerin dann nicht gegangen und hätte, finde ich auch, gefehlt, weil das fand ich ein guter Handlungsstrang war.
Vor allem, es hat auch sehr, sehr organisch gewirkt. Also das ist, ja. Es hat gerade in dem Moment, in die Figurenentwicklung, wie sie gerade war, wunderbar reingepasst.
Ja, das stimmt.
Ja.
Es war wirklich gut geschrieben. Es ist nicht aufgesetzt, es ist nicht irgendwie so, jetzt besetzen wir mal politisch korrekt, sondern es hat gepasst. Es hat ja auch gepasst. Im Comic sind die Kinder, die von überall auf der Welt zusammengeholt wurden, alle weiß. Und warum? Kein Grund. In der Serie ist es so, die sind von allen Nationalitäten und allen Ethnizitäten von überall auf der Welt hergeholt worden. Und das macht tatsächlich Sinn. Das finde ich, das passt.
Ja, klar. Wenn überall auf der Welt Kinder geboren werden, dann werden halt auch überall auf der Welt
Kinder von Kinder allen...
Rein statistisch gesehen müssten dann eigentlich die Kinder sogar mehrheitlich dunkler sein.
Ja.
Weil Weiße sind eine Minderheit auf der Welt.
Ja, das stimmt. Statistisch gesehen ist das so.
Ja.
Ja. Kommen wir zu, ach ja, und ihre, kommen wir noch nicht zu Number 4, sondern bleiben wir noch bei Allison. Ihre Superkraft ist es, Gerüchte in die Welt zu setzen, die sich dann in dem Moment als wahr erweisen. Das heißt, sie ist eine der mächtigeren, also die Mächtigkeit der Kinder ist stark unterschiedlich. Und
Das würde ich gerne auch gerne abklären, weil da war ich mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Mhm. Im Comic ist es tatsächlich so, dass sie Realität manipulieren kann, oder?
Im Comic kann sie die Realität manipulieren und zwar ganz stark.
In der Serie manipuliert sie eigentlich nur die Gedanken der Menschen und deren Wahrnehmung.
Und deren Handlungsweise, ja.
Genau.
Das wird tatsächlich in der Serie nicht so, da hast du recht.
Ja.
Anders dargestellt. Also im Comic ist es zum Beispiel so, da sieht man sie am Anfang gegen eine, im zweiten Teil gegen die Statue von Abraham Lincoln kämpfen, die sich selbstständig gemacht hat und Amok läuft. Und sie bringt das Ganze dadurch in Ordnung, indem sie sagt, Mr. President, I heard a rumor, you were assassinated. Mr. President, ich habe das Gerücht gehört, sie wurden umgebracht. Und im nächsten Moment steht hinter der Riesenstatue von Lincoln die Riesenstatue von John Wilkes Booth und schießt der Steinstatue von Lincoln in den Kopf.
Das ist aber schon eine krasse Macht, das ist ja gottgleich. Also eigentlich kannst du jede Situation, die da ist, damit auflösen, dass sie... Gerücht verstreut, oder? Die anderen brauchst du ja gar nicht mehr
fast. Ja, natürlich, die hat Gottkräfte. Und man kriegt ja auch sowohl in der Serie als auch im Comic gezeigt, was für Probleme das für sie bereitet, dass sie diese Kräfte, dass sie die Verantwortung im Umgang mit diesen Kräften nicht wirklich gelernt hat. Also die menschliche Seite, sie hat zwar gelernt, die zu kontrollieren, dafür ist sie ausgebildet worden, aber was das für sie für Probleme bedeutet, sie ist ja mit niemandem, sie hat eine Tochter, sie ist verheiratet, aber ist geschieden und per Gerichtsbeschluss darf sie sich der Tochter und dem Ehemann nicht mehr nähern, weil...
Was ich gut nachvollziehen kann, ehrlich gesagt.
Ja, weil die ja alles, die kann ihn dazu zwingen, sie zu lieben und sie zurückzunehmen. Einfach nur, indem sie sagt, ich habe das Gerücht gehört, du hast mir vergeben und willst mich wieder einziehen lassen.
Das ist ja eigentlich die Radikalisierung des Klischees der manipulativen... Ist dir schon mal aufgefallen, dass Superheldenkräfte oft sexistische Klischees bedienen?
Ja, das stimmt. Das ist,
starke
das ist,
Männer, dafür kriegen dann Frauen mehr passive oder heiderische Kräfte. Und da stimmt, trifft das auch zu. Also
absolut,
quasi
ja.
Die manipulative,
ja.
Danke. Hier,
die verschiedenen Silben waren da.
Aber ja, die sind aber die sind zu nah für meinen Geschmack.
Ja, aber sie...
Also,
so
Schulhof-Bitch. Also das ist auch... Ja. Das ist ein ziemliches... Und dafür haben wir dann auf der anderen Seite wieder Nummer 1 mit der große, starke.
Der große, starke Mann, der ist einfach nur groß und stark und ist der Beschützer. Und dann und Nummer 2 ist der krasse Fighter, der Kämpfer. Das stimmt schon, das sind Klischees. Während sie, ja, aber nochmal Allison, also der Unterschied zwischen Serie und Comic, in der Serie manipuliert sie Menschen. Du siehst dann auch, wie die sich in dem Moment so einen starren, weißen Blick bekommen und dann irgendwas machen im Comic. Siehst du keinen Effekt, keinen Spezialeffekt, wenn sie irgendwas sagt, sondern es existiert dann einfach. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, weil es geht in dem zweiten Band, wie auch in der zweiten Staffel der Serie, um den Tod von John F. Kennedy. In dem zweiten Band des Comics lebt Kennedy am Anfang mit grauen Schläfen. Man sieht einfach schon, der ist nicht umgebracht worden. Der scheint in seiner zweiten Amtsperiode zu sein, altersmäßig ungefähr. Und wird später tatsächlich im Comic ich weiß nicht, ob wir das spoilern sollten, vielleicht wenn wir später dazukommen, entscheide ich mich, tatsächlich dann umgebracht, um die Welt zu retten, wie das Übliche halt. Aber am Anfang kommt eben das Thema Präsidentenmord ja auch wieder rein. Hat Allison in diesem Moment den Mord von den Anschlag auf Abraham Lincoln erschaffen? Weil es wird sogar gesagt, nachdem die Statue umgefallen, tot ist, und sagt dann, kommt Sir Reginald dazu und sagt, your lie manifesting itself into an equally impressive graven image of John Wilkes Boone, armed with a derringer no less. Also deine Lüge hat sich darin manifestiert, dass ein ebenfalls genauso beeindruckende steinerne Abbild von John Wilkes Booth erschienen ist. Das heißt, es war eine Lüge. Sie hat nicht etwas gesagt, was in der Geschichte tatsächlich passiert ist, sondern sie hat eine historische Lüge erzählt. Und nur dadurch ist das, was wir als Historie kennen, nämlich dass Abraham Lincoln umgebracht worden ist, in dieser Alternativwelt überhaupt erst zur Realität geworden. Sie hat nachträglich die Realität geändert.
Aber das ist ja genau das, was sie macht eigentlich. Ja. Also sie lügt, und in dem Moment wird aus ihrer Lüge Wahrheit.
Ja, das ist enorm. Ja. Also sie hat, das ist eigentlich die mächtigste von allen.
Ja, Gott, das ist Gott gleich. Damit kann sie eigentlich alles machen.
Ja.
Die anderen brauchst du gar nicht.
Der, wer ebenfalls extrem mächtig ist, das ist Klaus, Number 4, im Comic The Seance, die Seance genannt, in der Serie genial gespielt von Robert Sheehan. Der, hast du Misfits gesehen?
Nee.
Ach, geil. Das ist eine Superhelden-Serie, die ist der Shit. Das ist so die britische Antwort auf Heroes gewesen, hat man damals zumindest so gerne so kolportiert, und ist ein bisschen billiger von den Production Values, ist sehr viel kreativer, sehr viel krasser und geht als Grundprämisse aus auch so eine Superhelden-Truppe, Superhelden in Anführungszeichen, nämlich eine Gruppe von Straftätern, die Social Service ableisten müssen, also Sozialdienste. Die haben auch alle diese orangenen Overalls an, das ist quasi ihre Superhelden-Uniform. Die geraten in einen Freakstorm, in irgendeinen seltsamen Sturm, und jeder bekommt Superkräfte verpasst nach den eigenen Prämissen, der eigenen Persönlichkeit. Da ist zum Beispiel die sexy, slutty, promiskuitive junge Frau, die, sobald sie jemanden dann berührt, die Kraft bekommt, sobald sie jemanden berührt oder jemand sie berührt, die Haut, der in einen ekstatischen Rausch an Geilheit verfällt, was sie zwar auch als Waffe benutzen kann, sich aber ganz häufig eher als Waffe gegen sie richtet, weil wenn du irgendeinen Riesentyp geil auf dich machst, der komplett die Kontrolle über sich verlierst, du aber nicht stark genug bist, den abzuwehren, dann bist du am Arsch. Also auch wieder so dieses Geschlechterrollen-Klischee. Mhm. Und Robert Sheehan hat eine tolle Figur gespielt, ganz ähnlich wie Klaus Hargreaves. Ist eigentlich die ideale Besetzung. Der hat quasi diese Figur nochmal neu aufgelebt in einer Erweiterung. So der Typ schräge Nervensäge.
Ich habe ja ein paar Interviews mit dem gesehen zwischendurch. Mhm. Und so weit weg ist der gar nicht von Klaus.
Ja, ja, ich glaube, der spielt sich, also das ist zwar ein ausgebildeter Schauspieler, der wirklich zum Beispiel im Gegensatz zu den Kollegen von Misfits ist er derjenige gewesen vom Hauptcast mit der solidesten schauspielerischen Ausbildung. Ja. Aber der spielt sich selber, das merkst du. Der ist ein verrückter Typ, der ist ein schräger Vogel, der so ein bunter Vogel einfach. Und bei Misfits ist es halt so eine Nervensäge, so ein Typ, der sich unverletzlich fühlt. Das heißt, er hat ein großes Maul und kann jeden mit blöden Sprüchen an die Wand reden, aber nichts bleibt bei ihm haften. Wenn du ihm irgendwas an den Kopf wirfst, das juckt den nicht. Und die ganze erste Staffel braucht er, um rauszufinden, übrigens auch hier, Spoiler, tut mir leid, um rauszufinden, was seine Macht ist, er ist tatsächlich unsterblich. Das merkt er allerdings erst, nachdem er umgebracht worden und beerdigt worden ist.
Also nachdem er nicht gestorben ist.
Nachdem er nicht gestorben ist, und das merkt er, als er dann im Sarg liegt, glücklicherweise mit seinem Walkman zusammen beerdigt wurde, damit er noch eine Zeit lang Beschäftigung hat.
Warum muss ich gerade an Torchwood denken?
Ja. Und Nathan in Misfits kann auch die Toten sehen. Zumindest bestimmte Toten kann er dann auch sehen. Und das ist auch wiederum ganz stark hier wie Seance. Im Comic hat der enorme Kräfte. Im Gegensatz zur Serie, wo Klaus eigentlich nur tote Menschen sehen kann, aber eigentlich nicht viel damit machen kann. Also er kann sie nicht kontrollieren, am Anfang zumindest. Er kann zwar mit ihnen kommunizieren, aber er weiß nicht, was die ihm sagen wollen. Er ist eigentlich nur komplett gestört dadurch, dass er schon als Kind ständig Tote sieht und ist seit seiner Teenagerzeit auf einem Dauerdrogenrausch, weil das die Fähigkeit abschwächt und also, er nicht ständig Tote um sich sehen muss.
The Sixth Sense, 30 Jahre später.
Ja, genau so. Und in der im Comic hat der enorme Kräfte. Der hat wirklich erstmal, der hat telekinetische Kräfte. Den siehst du so gut wie nie gehen. Der schwebt immer. Der
ist auch immer barfuß.
Ist immer barfuß, weil das auch zu seinen Kräften gehört. Der kann die Toten beschwören. Der kann mit Toten kommunizieren. Der kann eine Leiche untersuchen und einfach nur durch spiritistische Mittel herausfinden, ob das jetzt die echte Allison oder ein Doppelgänger der getöteten Allison ist. Es gibt da eine Kurzgeschichte. Da stehen die noch etwas jüngeren Umbrella Academy-Mitglieder in einer Gasse. Und zwar Klaus, Loser und Allison. Und vor ihnen liegt die Leiche, die in der Mitte durchgeschnittene Leiche von Allison. Und Klaus sagt, nein, die ist wie hatte ich es gerade genannt, esoterischen Fingerabdruck oder irgendwas, was er halt erspüren kann, sagt ihm klar, das ist kein Doppelgänger, das ist kein Roboter, das bist du und du bist tot, tut mir leid. Und dann müssen sie erstmal rausfinden, wie das passiert ist, und passiert ist es dadurch, dass sie eine Lüge geschaffen hat. Nämlich, sie hat gesagt, ich war in der Bücherei, habe gelernt, während sie eigentlich mit irgendeinem Typ um die Häuser gezogen ist. Also hat sich in der Bücherei eine zweite Allison manifestiert, die dann von dem bösen Superschurken gefangen und getötet wurde. Und das Ende ist das allerheftigste. Sir Reginald kommt dazu, schaut sich das an, am Ende jedes Einsatz kommt er an und schaut sich das an, und dann schaut er zu Allison und sagt, und warum bist du eigentlich nicht tot? Und wie, was? Und dann kriegt er das erklärt, und er meint, ha, faszinierend, wenn man bedenkt, dass deine Kräfte dafür gesorgt haben, dass ich den Murder Magician auf deinen Doppelgänger angesetzt habe. Und dann fragen alle, warum du hast den Mörder Magician, den Superschurken, auf Allison angesetzt. Warum? Und er meint dann einfach nur, um mir eine Lektion zu erteilen. Das siehst du, das ist so ein großer Unterschied, der Comic und die Serie macht. Im Comic ist ein Menschenleben ein Dreck wert. Das sind auch die Mitglieder der Familie sind sich gegenseitig kaum was wert. Die Sir Reginald opfert einfach seine Adoptionstochter, ist bereit, sie sterben zu lassen, einfach nur um ihr eine Lektion zu erteilen, weil sie geschwänzt hat. Und das macht zumindest die Serie ein bisschen
drin
besser.
Drin ist es schon, aber es ist halt alles so an einem, soll ich es ausdrücken, es ist nachvollziehbar. Es ist nicht einfach so, dass es so ist, sondern es hat alles seine Geschichte da.
Es wirkt echter, es wirkt einfach menschlich nachvollziehbar. Du kannst eine Beziehung dazu herstellen. You can relate to it. Ich bin leider gerade zu sehr im englischen Modus und merke, dass ich bestimmte Formulierungen nicht finde. Naja, und wie gesagt, Klaus in der Serie hat diese Fähigkeiten nicht erlernt, aber im Lauf der 2 Staffeln tatsächlich auch, wie er die Toten speziell seinen toten Bruder Ben einsetzen kann, wie er mit ihnen interagieren kann und wie er sie auch als Werkzeug benutzen kann. Kommen wir zu Number 5, Nummer 5, gespielt von Aidan Gallagher. Der Jüngste, das ist ein Kind-Schauspieler, der ist, glaube ich, gerade 16 gewesen, als die Serie angefangen hat.
Erste Staffel war da, ja, genau, 16.
Und der...
Der ist krass.
Der ist einfach nur krass. Der spielt die an die Wand. Das ist Wahnsinn. Number 5 hat keinen Namen sonst. Der wird zwar mal als The Boy irgendwo aufgeführt, aber das ist eine Verlegenheit, weil der weder in der Serie noch in den Comics jeweils irgendwo einen anderen Namen hat als Number 5. Also der hat auch keinen richtigen Vornamen. Die Vornamen haben die alle erst später bekommen, als die Mutter, die Anführungszeichen Mutter, ihnen irgendwann Namen gegeben hat, weil Sir Reginald das nicht für notwendig gefunden hat, denen was anderes als eine Nummer zu verpassen. Und in den Comics ist Number 5 in der Lage, sich in der Zeit zu bewegen. Und zwar mit Sprüngen vorwärts in die Zeit. Rückwärts ist schwierig, nicht unmöglich, aber mit großen Problemen verursacht. Während er im Film sich in Sprüngen durch Raum und Zeit bewegen kann und da auch sehr viel häufiger die Sprünge durch den Raum benutzt. Keine Riesensprünge, alles so Teleportationssprünge, so ähnlich wie bei den X-Men. Wie heißt dieser schwarze Teufel?
Ist der nicht auch Klaus Walter? Der hat einen deutsch klingenden Namen.
Der hatte auch einen deutschen Namen, ja.
Der hatte diese Art von deutschen Namen, wo Amis glauben, dass Deutsche so heißen, aber das tun sie seit 150 Jahren nicht.
Ja, genau so. Ja. Der hatte genau so einen Namen, hatte der. Also der konnte sich auch nur dahin teleportieren, was er kannte oder was er sehen
konnte. Wie ein Kaninchen, das Haken schlägt.
Ja. Ja, und Number 5, bei dem ist das ganz ähnlich. Also seine Sprünge sind relativ nah, aber er ist ein Killer. Der im Comic ist er noch ein sehr viel krasserer Killer. Er ist also Number 5 ist irgendwann in die Zukunft gesprungen, ist davongelaufen von zu Hause. Da waren in dem Alter, in dem wir ihn jetzt hier in der Serie auch sehen, mit 16, im Comic früher mit 10. Und ist so weit in die Zukunft gesprungen, dass er nicht mehr zurück konnte und in eine Zukunft, in der die Welt von einer riesigen Apokalypse zerstört wurde.
Kurt. Der X-Men Teufel hieß Kurt. Ja, Kurt genau. Wagner, genau.
Genau.
Wobei Kurt, ja gut, Kurt. Das kommt wohl noch vor, Kurt.
Also ich kenne keinen Kurt. Kurt Wagner.
Auch nicht mit Helm und mit Gurt?
Ohne Helm und ohne Gurt.
Einfach Kurt. Gott, der kam jetzt ganz tief
rein. Der war flach, ja.
Der war flach.
Ganz flach rein. Ja, ja. Ja, und seine Geschichte ist die, dass er in der Zukunft von dieser Zeitreise-Commission aufgegabelt wird, sowohl im Comic als auch im Film, die ihn zu einem Killer machen, zu einem Außeneinsatzkiller. Diese Kommission ist dadurch wie ist das, deren Aufgabe ist es,
Die Überwachung die Zeit,
die
also
überwachen
das,
die Zeit, und
ja.
wenn Fehler in der Zeitlinie passieren, dann schicken die Leute wie eben Nummer 5 los oder Chacha und Hazel,
Ja, großartige Figuren, die beiden.
die Korrekturen vornehmen. Das heißt, irgendwelche Leute, die irgendwas, die eine diese Störungen verursacht haben.
Das ist das Selbst, die Selbstbehauptung zumindest. Ich habe ja das Gefühl, dass sie genau das Gegenteil tun.
Ja, also es ist auch nicht
Ja.
so, dass die da subtil vorgehen bei diesen
Nein.
Veränderungen. Manchmal wird es ja eine ganz einfache Kleinigkeit, den Schmetterlingseffekt auslösen, sondern die gehen los und killen. Das sind Killer. Wenn da irgendjemand etwas gemacht hat, das die Zeitlinie stört, dann wird der blutig aus dem Weg geräumt. Und im Comic ist es so, tatsächlich so, dass sie Nummer 5 operativ verändert haben, ihn mit genetischem Material aus allen bekannten Serien Killern versehen haben, weswegen er der beste Killer von allen ist, weil er alle Killer ist. Und er ist seine Sprünge, der kann auch diese Sprünge, die er vollbringt, die sind nicht im Raum, sondern in der Zeit. Er wirkt deshalb so unglaublich schnell, weil er, wie er sagt, kleine Mikrosprünge in die Zukunft macht, um dadurch im Kampf schneller zu sein, als das menschliche Auge wahrnehmen kann. Das klingt nach einer cleveren Idee, ist aber meiner Meinung nach furchtbar dumm. Es kann nicht funktionieren. Jetzt stell mal vor, du machst eine Bewegung von A nach B, jetzt von dir zur Tür. Und um die Zeit abzukürzen, springst du in die Zukunft. Für dich funktioniert das. Für die Außenstehenden aber nicht. Für die Außenstehenden vergeht die Zeit genauso lang wie vorher. Du bist nur für 10 Sekunden nicht im Raum.
Moment, aber dann muss ich ja den Weg zur Tür trotzdem gegangen sein, um in der Zukunft da zu sein oder hinspringen zu können.
Genau, und das ist nämlich das noch größere Problem.
Ja.
Das ist eine prädestinierte Zukunft.
Ich krieg gerade wieder Zeitreisekopfschmerzen.
Eben, weil das bedeutet nämlich, dass du die Zukunft nicht verändern kannst. Weil
Ja.
du musst, es muss in Stein gemeißelt sein, dass du den Weg zur Tür zurückgehst. Du kannst nicht einfach sagen, an irgendeiner Stelle bleibst du stehen oder irgendwas passiert, was dich davon abgebracht hätte, zur Tür zu
Es
gehen,
sei
sondern
denn,
diese Zukunft ist unveränderlich und du
es sei
springst
denn,
in diese
du
Zukunft.
erschaffst bei jedem Sprung ein Mikroparalleluniversum.
Uff.
Ja. Indem du halt nicht zur Tür gegangen bist, aber angekommen bist. Aber es muss dann trotzdem das andere Universum existieren, in dem du losgegangen bist und zur Tür gegangen
Das
bist.
heißt, bei den Tausenden und Millionen von Mikrosprüngen hat er Tausende und Millionen von Paralleluniversen
Ja.
geschaffen. Wahnsinn. Aber
Und
das
müsste
Blöde ist, es
ist.
funktioniert ja trotzdem nicht.
Und nun ist die Frage, wie groß eigentlich der Raum für Paralleluniversen ist. Platzt dann irgendwann das Multiversum?
Ich denke mal, der ist unendlich. Den kannst du anfüllen ohne. Das kann ich. Ja, ich meine, irgendwann macht es
Ja.
Puff vielleicht. Wer weiß. Aber ich denke mal, interessante Frage.
Haben Universen untereinander Gravitationskräfte, so dass. Ja, lassen wir das. Das tut jetzt weh langsam im Kopf.
Aber nichtsdestotrotz, er wird dadurch nicht schneller. Er springt nur scheinbar von A nach B. Ist aber eben genau in der gleichen Zeit, die er auch brauchen würde, um den Raum zu Fuß zurückzulegen. Er ist nur in diesem Weg dazwischen nicht angreifbar, weil er dazwischen eben nicht da ist. Also er springt tatsächlich mit einer leichten Zeitverzögerung, aber er wird nicht schneller dadurch. Also das sind diese kreativen Ideen.
Ich bin hier immer ganz dankbar, aber trotzdem bin ich immer ganz dankbar dafür, wenn sowas nicht erklärt wird. Weil die Erklärungen meist dümmer sind als das, was man sich im Kopf dann so halbgar zusammenbastelt. Also nicht dümmer, aber das ist, dann werden diese dummen Ideen so fix und dadurch dümmer. Wenn man so halbe Gedanken dazu im Kopf rumwabern hat, das geht besser auf in der
Ja,
Regel. Also
aber
für mich dann.
ja.
Nicht, dass
Das
die besser sind,
ist auch
aber
tatsächlich in den
ja.
Comics meistens, habe ich das Gefühl, eher so gehalten, dass die eher immer ein bisschen weniger erklären als zu
Ja.
viel. Und hier haben sie es so in so einem Nebenbei-Panel mal so erwähnt und es funktioniert dadurch nicht mehr. Das ist eine von diesen
Im
super.
Comic erklären sie auch, warum er nicht mehr altert, nachdem er verjüngt ist durch seinen Zeitsprung.
Ja, habe
Das
ich
war
nicht
auch so
ganz
eine.
verstanden, aber es ist
Ja.
Technobabble.
Übrigens eine Erklärung, die bei Star Trek fast 1:1 auch schon mal vorgekommen ist. Er ist jetzt quasi in seiner eigenen Zeit eingefroren und altert deswegen nicht mehr, was tausende von Fragen aufwirft. Und das wurde zum Beispiel als Begründung bei Star Trek 8 herangezogen, warum sie die Veränderung durch die Borg zwar sehen konnten, als die Borgs in der Zeit zurückgesprungen sind und die Erde assimiliert haben, war die Enterprise noch im Zeitstrudel und konnte diese Veränderung sehen, aber warum sie selber noch nicht betroffen waren. Wurde bei Deep Space Nine auch herangezogen egal. Auf jeden Fall fast 1:1 Erklärung findest du bei Star Trek auch immer wieder und sie sind jedes Mal so im Sinne von besser, hätte sie es einfach nicht erklärt.
Ja.
Ja.
Ja, gut, das ist aber auch das Positive von Technobabble. Man kann einfach sein Gehirn ausschalten, das akzeptieren und hinnehmen. Das ist immer so eine faule Ausrede, aber ganz häufig funktioniert sie. Und hier ist es halt so, die Ideen, die die haben, sind super kreativ. Ja. Man darf sie nur halt nicht ganz oft nicht hinterfragen. Dann funktionieren sie. Und das ist das, was den Comic halt ausmacht.
Sagt dir der Technobabble-Generator was?
Nee.
Die haben müssen bei Next Generation, mal das glaube ich, haben die irgendwo von Fans einen Technobabble-Generator zugeschickt bekommen, wo verschiedene Technobabble-Begriffe draufgeschrieben waren. Du konntest die dann zueinander verschieben. Und dadurch dann so halb zufallsmäßig Technobabble erzeugen, dem die Griffe immer wieder neu durcheinander gemischt werden.
Okay.
Der Technobabble-Generator.
Das ist geil. Das gefällt mir, ja.
Ja, fand ich auch gut.
Okay, gibt es Nummer 5 noch? Was gibt es noch zu sagen?
Der Schauspieler. Also,
ja.
Also der ist ja selbst erst 16 oder 5 Saisonen in Dreh gewesen und spielt so krass den 60-Jährigen gefangen in dem Körper eines 15-Jährigen. Und ich habe ein paar Interviews von denen gesehen. Ähnlicher Effekt vom Klaus, der Typ ist auch so. Der ist so, der kommt mega weit rüber, wenn er so spricht. Das ist so altklug im Sinne von, ja, aber da steckt wirklich eventuell was hinter.
Ja, der hat ja auch schon in einigen Sachen mitgespielt. Das ist ein Kinderschauspieler, der schon was auf sich hat. In der Nickelodeon-Serie eine Hauptrolle gespielt. Der hat bei Modern Family, glaube ich, eine Nebenrolle, wo ich mich nicht mehr dran erinnert habe. Aber der hat auch eine ganz kleine, unbedeutende Rolle in Moonrise Kingdom von Wes Anderson gespielt. Einer von den Pfadfindern, von den Fiesen, die auf die Jagd nach ihren Mitpfadfinder gehen. Und ich dachte mir auch, der hat noch nicht mal eine richtige Sprechrolle. Ich glaube, der sagt einen Satz.
Ja.
Und ich habe mich dann ich frage mich, ob Wes Anderson das jetzt heute sieht und sich in den Arsch speist, dass der dem nicht eine größere Rolle gegeben hat.
Oh, der macht ja bestimmt nochmal einen Film.
Ja. Wes Anderson.
Ich glaube, dass man so aber diese Schauspieler.
Der ist nicht mal namentlich erwähnt. Der ist noch nicht mal bei der IMDb auf. Und das ist aber eindeutig der gleiche Junge. Das Gesicht ist so unverkennbar. Der hat ja wirklich ein sehr stark charakteristisches Gesicht mit den schwarzen Haaren. Auch. Das ist übrigens ein Ding, das ich spoiler jetzt doch mal aus dem Comic.
Ja.
Nummer 5 und Nummer 1 sind Zwillinge, von der gleichen Mutter geboren. Das wird als Reveal an einer Stelle gemacht. Also die Time Commission erpresst Nummer 5, eine Aufgabe zu übernehmen, nämlich Kennedy zu töten oder zu beschützen. Im Comic habe ich da irgendwann den Überblick verloren. Und sie erpressen ihn dadurch, dass sie in der Zeit zurückgegangen sind, seine Mutter gefunden haben, einen Tag bevor sie ihn zur Welt gebracht hat, und ihr eine Knarre an den Kopf setzen. Und Allison soll ihm helfen. Und die meint dann nur, zu dem Zeitpunkt kann sie auch nicht sprechen, weil ähnlich wie in der Serie ihre Schwester ihr die Stimmbänder durchgeschnitten hat, meint dann nur, warum sollte mich kümmern, ob das kleine Arschloch lebt oder stirbt, schreibt sie auf einen Zettel. Also die sind einfach alle deutlich härter zueinander. Und dann wird da gesagt, ja, weil seine Mutter die einzige ist, die Zwillinge geboren hat. Und in dem Moment denkst du, dass sie die Zwillingsschwester ist, was optisch passen würde, was in der Serie nicht passen würde. Und letzten Endes ist aber so, der Zwillingsbruder von Nummer 5 ist Nummer 1, also Loser. Und das passt optisch auch nicht, weil Loser ist so weißbrotmäßig, der ist dunkelblond, aber der ist ein Weißbrot. Und Aidan Gallagher, der ist sehr dunkelhäutig. Also ich kann den, ich möchte jetzt nicht fragen, wo kommst du eigentlich her, weil die Frage scheiße ist, aber der ist definitiv nicht der Zwillingsbruder von Tom Hopper. Und das ist schade. Also sowas konnten sie halt dann nicht machen, weil das ist einer der cleveren Story-Twists in dem Comic, wo es tatsächlich mal funktioniert hat. Also das haben sie sich vergeben durch die Besetzung. Davon abgesehen ist Aidan Gallagher zwar deutlich älter als der junge Nummer 5, also der kleine Nummer 5 in der Serie, der halt 10 Jahre ist und eher so Peanuts-Proportionen hat, was ihn auch zu einer unglaublich krassen Figur macht, wenn der ganze Armeen einfach killt. Der, auch so von seiner ganzen Art, er hat ja was von der Blechtrommel, von Oscar aus der Blechtrommel. Also die ganze fiese Ausstrahlung ist...
Furchtbarer Film.
Ja, aber das Buch ist toll. Kann ich immer wieder lesen. Und das hat mich am Anfang auch etwas irritiert, weil diese Größenverhältnisse da dann nicht so plakativ gut funktionieren. Du hast einfach, im Comic sind die erwachsenen Mitglieder der Umbrella Academy alle ziemlich groß und lang gewachsen und eben Nummer 5 ist eben ein kleiner Junge und in der Serie sind die dann doch recht unterschiedlich groß und Nummer 5 und Nummer 7, also Aidan Gallagher und Alan Page haben die gleiche Größe, aber sie ist halt erwachsen und das ist in so Gruppenbildern wirkt das einfach nicht so, kommt das plakativ nicht so gut rüber. Hat mich im ersten Moment optisch gestört, hat man aber ganz schnell vergessen. Einfach weil die Schauspieler das so rausreißen.
Ja. Ich muss mal ganz dringend gerade pausieren.
Gut, ja, du weißt, wie das ist. Spring mal eben aufs Klo. Schwupp.
Mach ich. Schwupp.
Ja, dann kommen wir zu Nummer 6.
Ja.
Ben Hargreaves, gespielt von Justice H. Min. Codename The Horror. Der Horror.
Passt.
Im Comic. Dachte ich mir auch.
Der H.P. Lovecraft-Moment in der Serie.
Ja. Das ist wirklich der heftigste. Der heftigste Mutant, wenn er. Sind das Mutanten eigentlich?
Ist schwer, so richtig aufgeklärt wird es nicht. Ich glaube, es kommt auf jeden Fall in der Serie noch raus. Ich glaube, meine persönliche Meinung ist, die sind gebaut.
Da bin ich auch gespannt. Also ich habe auch das Gefühl, in der dritten Staffel wird sich da auch noch einiges an Story-Reveal zeigen. Da bin ich auch sehr gespannt, ob sie... Und es ist auch ein vierter Band geplant, ein Comicband. Ich habe es ja vorhin gesagt. The Sparrow Academy. Also die sind Ende des dritten Bandes und am Ende der zweiten Staffel sind sie ungefähr an der gleichen Stelle. Da taucht eine neue Superheldentruppe auf, The Sparrow Academy, die eigentlich so ein bisschen wie ein Zerspiegelbild der Umbrella Academy wirkt und in der Serie auch tatsächlich in dem gleichen Haus unter Sir Reginald Hargreaves residiert.
Aber ich finde die Frage, ob die Mutanten sind, wie soll ich es ausdrücken, es schwingt schon eine Ecke X-Men immer mit.
Ja, ja.
Ja.
X-Men auf jeden Fall, ja, natürlich. Professor Xavier holt die Kinder, die Mutanten in seine Schule für Hochbegabte und hier holt Reginald die Superkinder in die Academy. Die Umbrella Academy. Aber bleiben wir kurz noch.
Ja.
Oh, Entschuldigung.
Ja, vor allem das X-Men-Thema wird gleich bei Nummer 7, glaube ich, nochmal ein Thema.
Ja, genau.
Ja.
Kommen wir gerade noch zu den Nummer 6 und Nummer 7. Ben ist, seine Superkraft ist, dass er so eine Art, dass er Monster-Tentakel aus seinem Bauch, aus seiner Brust heraus wachsen lassen kann. Oder vielleicht ist es auch ein Portal zu einer Monster-Dimension und dadurch halt kämpfen kann. Also diese Monster-Tentakel als Waffe einsetzt. Und ich finde das ziemlich grauslich, muss ich sagen. Weil das musst du dir auch mal vorstellen. Ähnlich wie die Kraft, die Klaus hat, muss das eigentlich ein Kind total in traumatisieren, dass ständig Monstertentakel aus dem eigenen Bauch rauswachsen. Und du kriegst dann auch noch den Namen The Horror verpasst. Was ja auch ein Kind nicht gerade, ein sensibles Kind wahrscheinlich auch fertig machen dürfte. Und ich habe den Eindruck, Ben ist ein sensibles Kind.
Ja. Es ist das, also das wird ja auch direkt, wir sehen ja am Anfang der Serie, so in der ersten Folge noch, einen Einsatz, als sie noch so diese Kindertruppe sind, als sie noch in ihren Schuluniformen Superhelden-Sachen machen. Und dass Ben unter seinen Tentakel leidet, unter dem Einsatz, den er für die Gruppe machen muss, wird da sehr, sehr schnell, sehr klar gemacht.
Mhm.
Also es wirkt schon wie so eine Mischung aus, ja, muss ich denn ins Bett? Und der absolute Horror, aber Begeisterung ist das auf jeden Fall nicht.
Nee, und man sieht auch am Schluss dieses Gruppenbild, das ist auch sehr bekannt, das kennt man auch als Promo-Shot, wo diese Kinder alle nebeneinander stehen, alle sind froh, sie haben mit ihren Masken, interessant, Masken mit weißen Augen, das ist ganz stark aus den Comics übernommen, das ist das, was in Comics Superheldenmasken ja eigentlich immer haben, weiße Augen. Die sehen halt hier sehr weird aus dadurch. Und alle sind selber froh und freuen sich und er steht so am Rand und ist komplett blutüberströmt, weil er halt die Bankräuber, während die anderen halt die Bankräuber besiegt haben, aber mehr oder weniger ohne die zu töten, hat er mit seinen Tentakeln ein Gemetzel angestellt. Und ich glaube nicht, dass er das, und da ist er nicht glücklich drüber und er steht halt da, ist total blutbesudelt und wirkt einfach total fertig.
Er wirkt auch insgesamt so, als hätte er in dem Moment nicht mehr wirklich die Kontrolle über sich.
Ja.
Aber als würde er noch alles mitbekommen.
Ja, ich glaube, der ist nur ein Medium für die Monster, die er da...
Ja, so H.P. Lovecraft-Momente. Ganz, ganz klassischen Sinne. Das ist so ein, so ein Einfallstor.
Ja. Im Comic wirkt das ein bisschen anders. Da wirkt das eher, als ob er diese Tentakel, die da aus ihm herauswachsen, als ob er die mehr unter Kontrolle hat und mehr als Werkzeug einsetzen kann. Und der stirbt im Comic zwar auch, aber nicht irgendwie, ich glaube, nicht irgendwie mit 16, sondern als eher ein paar Jahre später. Da haben die dann auch tatsächlich nicht mehr die Schuluniformen an, sondern alle schon Superhelden-Uniformen. Und er ist sogar derjenige, der am meisten nach Superheld aussieht mit Cape und Halbkopfmaske und so und Unterhose über Hose und wirkt auch eigentlich wie der Netteste aus der ganzen Truppe, so der Freundlichste. Also man kriegt ja nicht so viel von ihm mit im Comic, aber man hat so diesen unbestimmten Eindruck, das ist eigentlich der Netteste aus der ganzen, das ist das sympathische Kind.
Das ist auch ein Eindruck, den sie im Film, da kriegt man ein bisschen mehr mit, dass er quasi der Konterpart zu Klaus, auch so ein bisschen sein schlechtes eigenes Gewissen, also Klaus, dem sein Engelchen auf der Schulter. Und da wird das sehr stark ausgebaut. Also da ist er tatsächlich, ich würde sagen, der umgänglichste auch. Auch in dieser Serientruppe, die ja wesentlich umgänglicher ist als die Comic-Truppe.
Mhm. Ja, stimmt. Ja, ich meine, er kann ja auch nur mit Klaus in der ganzen Serie eigentlich nur mit Klaus interagieren, hauptsächlich weil Klaus so egoistisch ist und ihn nicht mit den anderen teilen will. Der hat ihm damals nach der Beerdigung ihm gesagt, geh nicht auf das Licht zu, komm, bleib lieber hier und schau zu, wie ich in den Tank pinkel. Und
Klaus hat ihn daran gehindert, vollends zu sterben. Also der Körper ist tot und seine Seele, sein Geist, sein holographisches Abbild seiner selbst ist noch hier.
Ja, Klaus hat ihn daran gehindert, aufs Licht zuzugehen. Ben sagt aber später, er hat Angst gehabt vor dem Licht und er hat das nur als Ausrede benutzt. Und er wollte dabei bleiben. Aber seitdem sind Klaus und Ben dieses Gespann. Die gehören zusammen und erleben alles zusammen. Und erst ganz am Schluss begreifen die anderen, aber auch nur teilweise, eben, dass Ben noch da ist. Und dass zum Beispiel Diego, der das versteht, das ist in dem Moment, in dem Ben den Körper von Klaus übernommen hat. Er sagt, Diego, ich bin's, Ben. Und Diego sagt, ja komm, erzähl mir jetzt keinen Scheiß, wir müssen los, wir müssen die Welt retten. Und Ben verrät ihm etwas, das nur Ben wissen konnte. Und Diego, dieser harte Typ, ist total gerührt, fällt ihm um den Arm, weint fast. Das ist auch so ein Riesenunterschied bei Diego. Diego ist tatsächlich sympathisch.
Diego in der Serie hat auch immer wieder diese emotionalen Momente. Ja. Also der hat offensichtlich die stärkste Bindung zu dem Mutterbot, den die da haben.
Und das ist ein Riesenunterschied zum Comic. Im Comic ist der genau das Gegenteil. Gerade die Bindung zum Mutterroboter ist exakt das Gegenteil. Der hat überhaupt keine positiven Empfindungen für sie. Der ist grausam ihr gegenüber, weil sie ja nur ein Ding ist. Und in der Serie ist es seine Mutter, die ihm geholfen hat, das Stottern zu überwinden. Und der ist emotional, als er merkt, dass ihre geistigen Kapazitäten abbauen und er am Schluss sie außer Gefecht setzt. Das kann er. Du leidest mit dem mit. Der ist einer der. Der ist unglaublich sensibel und tatsächlich hat immer wieder diese sehr sympathischen Momente. Also
er war auch der Einzige. Also als ich mir die Szene nochmal angeschaut habe. Also die Mutter wird ja immer tatsächlich einfach ausgeschaltet, weil sie gerade so geistig abbaut, dass sie einfach nicht mehr einschätzen können, was die macht.
Die Mutter ist wirklich ein Roboter. Es ist ein Androide. Ja. Das haben wir nicht so gesagt. Die ist ein Androide.
Ja. Und Diego schaltet sie halt aus und er ist der Einzige, wo ich das Gefühl habe, dass man es glaubhaft machen konnte, dass es nicht grausam wirkt. Also, dass der einen richtig ernsthaften Abschied macht, der dann vorher einen starken Gewissenskonflikt mit sich selber macht und es in dem Moment hat und alles nochmal überprüft und guckt, wie weit die und dann erst ausschaltet, als er sich ganz sicher ist, dass es nicht anders geht. Also, es wirkt wie nahe Verwandter, der die Überlebensmaschinen im Krankenhaus abschalten lässt.
Ja. Ja, genau so. Das ist genau das Bild, das rüberkommt. Und das ist einfach wahnsinnig stark. Und ich meine, die Schauspieler sind alle toll. David Castañeda ist ein toller Schauspieler. Wir haben es im Vorfeld schon mal gemeint, Aidan Gallagher und Ellen Page spielen alle anderen an die Wand. Und Robert Sheehan ist so eine Kategorie für sich, aber die sind alle gut.
Weißt du, was ich inzwischen glaube, was sie gemacht haben? Warum die auch so gut passen? Also erstens ist das Casting einfach gut. Also dass sie tatsächlich Leute genommen haben, die schon sehr gut in die Form der Charaktere reinpassen. Aber ich habe das Gefühl, dass sie auch viel zugelassen haben, dass von den Schauspielern in die Charaktere einfließt. Zum Beispiel Vanya, auf die wir gleich noch kommen. Die Klamotten, die sie anhat, sehen aus, als wie die Klamotten, die Ellen Page tragen würde.
Genau. Ellen Page, Vanya, Nummer 7, Kampfname, wenn man das so sagen will, The White Violin, die weiße Violine.
Und andersrum habe ich auch bei Interviews mit diesen Leuten immer wieder viel aus diesen Charakteren habe doch schon gespürt. Also es ist, ich glaube, es ist, man hat viel, ja, man hat den Schauspielern auch viel erlaubt, sich viel einzubringen in die Geschichte.
Ja, man hat mit den Schauspielern, die man da hatte, man hat mit dem, wie man so sagt, mit dem Pfund gewuchert. Man hat die so eingesetzt, wie sie ideal auch eingesetzt werden konnten. Genau. Also nicht gegen den Typ besetzt, sondern mit dem
aber
Typ,
auch,
ohne Typecasting zu machen.
Aber auch gleichzeitig hat die Figur dem Schauspieler angenähert noch.
Ja.
Also so eine Verschmelzung zugelassen.
Vanya ist eine tolle Figur. Das ist die einzige, die erstmal keine Kräfte zu haben scheint. Es ist im Comic wie auch in der Serie so, sie ist einfach nichts Besonderes und kriegt das dann auch immer wieder aufs Brot geschmiert. Also das ist im Comic tatsächlich auch im ersten Teil ist das auch eine stärkere Geschichte, dass sie als Kind schon immer wieder darunter leidet, sie darf nie mit den anderen spielen, weil spielen heißt Einsätze oder trainieren, weil sie keine Kräfte hat und deswegen ausgeschlossen wird. Und in der Serie wird sie auch viel stärker von den anderen ausgeschlossen und außen vor gelassen. Und sie schreibt irgendwann ein Enthüllungsbuch, ein Enthüllungsroman, Extraordinary, mein Leben als Nummer 7. Ja. In dem sie halt die ganze schmutzige Wäsche wäscht und damit auch so die ganze Familie vor den Kopf stößt.
Das fand ich wunderbar gemacht, weil das war so eine klassische Story-Falle, die sie da aufgebaut haben. Als sie beschlossen hat, den Roman zu schreiben, habe ich gedacht, ja, jetzt geht's für die los, jetzt wird sie erfolgreich und der floppt ja dann auch.
Ja, auch das funktioniert nicht. Die lebt, also die hat halt eine mehr oder weniger kümmerliche Existenz. Sie ist auch danach nichts Besonderes. Sie ist die dritte Geige im Orchester, ist klassische Musikerin, sitzt aber auf dem dritten Platz und fühlt sich auch die ganze Zeit als nichts Besonderes, nimmt auch die ganze Zeit Medikamente, ist in Therapie, fühlt sich klein und unwichtig. Du musst auch einfach mal darauf achten, wie Ellen Page geht, die Körperhaltung von ihr. Die zieht immer den Kopf ein und zieht die Schultern hoch. Du hast das Gefühl, dass ein Gewicht auf ihren Schultern lastet und als ob die sich immer duckt und klein macht.
Schaut den Leuten auch nie richtig ins Auge und ist auch sehr schnell in der Defensive und ein Ja, ist ja gut, beschwichtigend. Also da ist kein Selbstvertrauen großartig bei dir. Nee. Die spielt das wunderbar, ja. Und wir wissen, dass Ellen Page sehr, sehr anders wirken kann.
Ja, Juno. Film habe ich neulich zum ersten Mal gesehen. Den habe ich immer von mir weggehalten, weil ich so Hype-Filme nicht so richtig mochte. Aber ich glaube, damals hätte ich den auch nicht gemocht. Der wäre nicht die Sorte Film gewesen, die ich gern gesehen hätte, als der rauskam. Ich habe den jetzt gesehen. Ich war total begeistert von dem Film.
Das ist großartig, ne?
Absolut genial. Ja. Toll. Der ganze Film ist toll, aber Ellen Page ist der schwangere Teenager. Das ist
ein Ellen Page-Film, der Show der Film. Ja,
oder mein Gott, sie hat ja auch schon eine Superheldin mindestens einmal gespielt. Sie hat Kitty Pryde in den X-Men gespielt, in einem oder zwei der vielen, ich weiß nicht wie vielen X-Men-Filme. Ich habe da den Überblick komplett verloren.
Einer der späteren.
Ja, frag mich bitte nicht welcher. Und ich weiß, Kitty Pryde ist diese Figur, die durch Materie dringen kann. Shadowcat heißt sie, glaube ich, ist der Kampfname. Das weiß ich noch. Ich habe aber auch nur eine vage Erinnerung. Also ich weiß jetzt mehr durch so ein paar YouTube-Clips, die ich gesehen habe, als dass ich sie... Ich bin mir sicher, den Film gesehen zu haben, aber die Superheldenfilme der letzten Jahre, des letzten Jahrzehnts, sagen wir ruhig mal, die vermischen gerade bei mir alle zu einem Brei um den letzten
Jahren. Weil es ein Brei ist.
Ja.
Es gibt ein paar Sachen, die so ein bisschen rausfallen. Deadpool, Guardians of the Galaxy, aber das ist auch nur so müde. Das sind jetzt nicht die großen kreativen Würfe. Ragnarök.
Das sind ja nicht mal unbedingt schlechte Filme. Die sind bestimmt alle gut, aber das ist alles so ist zu viel. Das war einfach alles zu viel und ich habe irgendwann nicht mehr unterscheiden können oder wollen oder mir diese Riesenmenge einfach noch antun wollen. Und das ist schade, weil Superhelden, gerade also amerikanische Comic-Superhelden, sind schon so eine große Leidenschaft von mir gewesen. Im Comic sowohl als auch im Film. Und dass mir das so verloren gegangen ist, ist schon etwas, was ich auch bedauere. Vielleicht kommt es wieder. Ich hoffe so ein bisschen.
Also ich setze da tatsächlich gerade ein bisschen Hoffnung in Warner DC, nachdem deren Versuch mit Marvel gleichzuziehen katastrophal gescheitert ist, scheinen die jetzt gerade so ein bisschen auf kleinere, ein bisschen individuellere halt auch eigenständigere Produktionen zu setzen, wie jetzt zum Beispiel Shazam, Joker war da relativ auffällig. Und schauen wir mal, was mit dem neuen Batman-Film wird. Den Teaser fand ich schon ansprechend, aber schauen wir mal.
Ich lasse mich mal überraschen. Ich überraschen auch, ob ich es mir tatsächlich anschaue, ob meine Superheldenbegeisterung wieder stark genug ist, dass ich...
Ja, es kann auch echt schief gehen. Aber für den Joker-Film, da habe ich halt gedacht, so geht's auch. So kann man halt auch mit Superheldenfilmen umgehen. Es geht auch anders.
Es geht auch anders. Ich war zum Beispiel ein ganz großer Fan, als die ersten Staffeln von Gotham rauskamen und ich gemerkt habe, man kann mit der Batman-Geschichte ohne Batman tolle Geschichten erzählen. Das ist zwar auch etwas, was ganz anders ist als das eigentliche Comic-Universum, was so mit dem Kanon der Geschichte sehr frei
umgeht. Soweit er überhaupt existiert.
Ich glaube, das Wort Kanon ist so eine Dinge, es ist so ein Wort, das sich auf die Bibel und Star Trek offiziell beschränkt. Aber sofern der Kanon von Batman existiert, hat er nichts mit Gotham zu tun.
Ja.
Das ist klar. Aber es funktioniert. Du kannst Geschichten auch so erzählen und sie sind und sie gehen und sie sind spannend. Und du brauchst tatsächlich auch keine Superhelden in Cape und Unterhosen. Ja.
Ich glaube auch die große Stärke, die große traditionelle Stärke von DC ist nicht, dass die Charaktere gebrochener und finsterer sind. Das sind die auch erst seit relativ kurzer Zeit. Das ist ja noch gar nicht so alt.
Mhm.
sondern dass die im Gegensatz zu Marvel auch relativ interessante Nebencharaktere haben, die auch unabhängig von den Hauptcharakteren gut funktionieren können. Joker zum Beispiel.
Ja.
Der ist für sich genommen schon ganz, ganz starke Kiste, wo du ganz viel rausholen kannst. Sowas hat Marvel einfach nicht.
Das kann sein, ja. Das ist möglich. Ich bin Marvel so ein bisschen. Vor 10 Jahren wäre ich so richtig drin gewesen und hätte ja alles dazu sagen können und es kommt so schwer wieder. Und ich habe es auch in der Vorbereitung alles nicht mehr auffrischen können, weil es ist echt verschüttet gegangen. Meine ganzen Marvel-Kenntnisse und DC-Superhelden. Bisschen schade, aber Gott, ja, wenn ich das jetzt wieder alles aufgefrischt hätte, würde das hier ein 10-Stunden-Podcast werden. Also, weil das tatsächlich zwar kein 10 Stunden, aber dann doch ein sehr langer Podcast, der irgendwie so um die 3 Stunden herum dümpeln könnte, am Ende werden wird, mache ich hier erstmal einen Schnitt. Wir sind mit Vanya noch nicht durch an dieser Stelle, aber da sich Vanyas Superkräfte und ihre Geschichte sehr stark mit der Handlung der ersten Staffel der Serie verknüpfen, werden wir den Teil dann mit der Besprechung der ersten Staffel verbinden und das machen wir dann im zweiten Teil dieses Podcasts. Den findet ihr jetzt auch schon in der Mediathek der Enervision. Mir bleibt an dieser Stelle erstmal vorläufig auf Wiedersehen zu euch zu sagen und hoffe, ich euch dann gleich begrüßen und ihr uns dann gleich im zweiten Teil hören könnt. Tschüss!
Des Podcast-Imperiums.